Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Es geht jetzt heute um die Quartalsabrechnung 2014. Wer sich erinnert, ich glaube, es war im März, da war die Abrechnung Nummer 1. Und bei mir zu Gast wieder Renate und Paul Hartwig. Hallo.
Hallo.
Ja, wir fangen mal an mit dem Verein Bürgerschulterschluss. Es ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Bürgerschulterschluss e.V., den ihr gegründet habt. Warum habt ihr den gegründet und mit welchen Zielen?
Also gegründet haben wir ihn im Juli 2008 mit dem Ziel, dass Ärzte und Patienten am gleichen Strang ziehen. Der Bürgerschulterschluss, mir ging es einfach immer um Solidarsystem. Und im Juli 2008 haben wir es deshalb gegründet, weil wir im Juni 2008 das Olympiastadion in München gemietet haben, zu einer Aufklärungsveranstaltung. Und anschließend gesehen haben, dass die Politik die Ärzte mit Verträgen und neuen Honorarversprechungen einfach versucht hat, wieder von den Patienten wegzubringen, was ihnen dann auch gelungen ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es eben selber. Haben wir einen Bürgerschulterschluss gegründet mit regionalen Bürgertreffs. Inzwischen sind wir über 700 in ganz Deutschland. Mein Mann sagt immer, das ist wie gallische Dörfer, die sich einmal im Monat treffen, immer am ersten Dienstag im Monat. Und dort die regional sich die Leute zusammentun, Patienten, Ärzte, Pflegeberufe und dann diskutieren. Es geht übrigens nicht um medizinische Fragen. Es ist also nicht eine Sprechstunde außerhalb der Zeiten, außerhalb von einer Praxis, sondern es geht um das System, um das Gesundheitssystem, weil mir ganz arg am Herzen liegt, dass wir mehr von diesem Thema wissen und dass wir uns auch mehr einmischen.
Jetzt muss ich nochmal zurückfragen, diese Veranstaltung im Juni 2008, wie kam es denn zu dieser Veranstaltung? Ja, Paul, mach mal kurz die Tür zu. Wir haben vergessen, die Tür zuzumachen. Renate, wie kam es denn zu dieser Veranstaltung 2008? Ich meine, man mietet ja nicht einfach das Olympiastadion, das ist ja sicher nicht gerade billig, aber wie seid ihr da dazu gekommen?
Also unabhängig von dem, das war ein Bauchgefühl. Ich habe 2007 bin ich in dieses Thema gerutscht als Publizistin, also zum Beispiel das Gesundheitssystem. Und da haben mir Ärzte immer erzählt, dass es nicht weitergeht und dass es bald keine Ärzte mehr gibt. Und dann habe ich immer gesagt, das glaube ich nicht. Und dann kam ich eben zu Veranstaltungen, in denen sich Ärzte getroffen haben. Und dann habe ich gesagt, das, was ihr hier erzählt, wissen die Patienten ja gar nicht. Und dann haben die gesagt, ja, aber die wollen das auch nicht wissen. Und dann habe ich gesagt, dann drehen wir das mal um und dann mieten wir halt mal das Olympiastadion. Das war mehr oder weniger einfach so ein Satz. Mhm. Und dann hat einer von diesen Ärzten zu mir gesagt, und das geht bei mir gar nicht, das geht nicht. Und dieses geht nicht, gibt es bei mir einfach nicht. Dann habe ich gedacht, dem zeige ich es.
Das war die richtige Herausforderung. Also gesagt, wenn man was von der Renate will, dann muss man sagen, es geht nicht.
Ja, so ungefähr. Daraufhin habe ich gesagt zu meinem Mann, komm, da fahren wir jetzt nach München. Und da ist ja die Olympia GmbH und dann haben wir gefragt, wie das geht. Und dann haben die uns ein bisschen komisch angeschaut, weil wieso kommen Privatpersonen dazu, das Olympiastadion zu mieten? Dann haben wir es ihnen erklärt, was wir eigentlich wollen. Und dann hat er natürlich gesagt, wissen Sie eigentlich, wie groß das ist, das Olympiastadion? Dann habe ich gesagt, naja, ist groß. Und dann ist er mit uns da oben ganz oben aufgegangen, hat uns das gezeigt, 60.000 Leute gehen da rein. Das waren wir dann doch ein bisschen zu viel. Und dann haben wir 30.000 Plätze gemietet, und zwar diejenigen, die unter diesem Zeltdach sind. Ich bin auch ein sehr pragmatischer Mensch und mein Mann erst recht. Wenn es regnet, haben wir gesagt, werden sie nicht nass, und wenn es heiß ist, sind sie ein bisschen geschützt von der Sonne. Und übrigens, es waren 28.000 da. Mhm. Und dann war natürlich der das gesagt hat, es geht nicht, der Punkt war dann bei mir, okay? Und das haben wir gleich nochmal gemacht im September 2009. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass es funktioniert. Ich habe gemerkt, wie die Politik reagiert, zumindest in Bayern und auch im Umfeld, also Baden-Württemberg, Hessen, selbst in Nordrhein-Westfalen wurden wir aufmerksam. Und dann habe ich gespannt, dass zum Beispiel, wenn wir Solidarität leben würden und wir nicht ununterbrochen diesen Egoismus, zum Beispiel, dass der Patient der Schnäppchenjäger wird und der Arzt inzwischen zum Handelsvertreter seiner eigenen Zunft, dann hätten wir das Gesundheitssystem schon längst im Griff Und die Lobbyisten könnten das nicht so gängeln, wie sie es im Moment machen.
Mit dem Begriff Schnäppchenjäger, da kann ich eigentlich jetzt nur im Zusammenhang mit Schlussverkauf was anfangen. Was bedeutet das jetzt im Gesundheitssystem?
Ganz einfach. Ich kenne leider viel zu viele Kassenpatienten, die glauben, wenn ich jeden Monat so und so viel Beitrag zahle und gesund bin, dann muss ich mal gucken, wo ich mir was raushole. Und dann werden diese Wellnessangebote von den Kassen, die würde ich ja sowieso abschaffen, sämtliche Angebote von den Kassen, zum Beispiel einen Pilateskurs oder dass man so ein Heftli kriegt von der Krankenkasse, wo man dann zum Pizzaessen geht. Und wenn man AOK-Patient ist in Bayern und dieses Heftli hat, dann kriegt man die Pizza billiger. Oder man geht mit den Kindern ins Legoland und als AOK-Patient kriegt man Prozente. Das sind alles Dinge, die gehören nicht in ein Solidarsystem. Für mich ist eine Kasse dazu da. Wenn ich krank bin, hat die Kasse das, dass ich wieder gesund werde, zu bezahlen. Meine Medikamente, die ich brauche. Und von mir aus nur ein Stück weit Vorsorge. Aber nicht irgendwelche Freizeitangebote. Wenn irgendjemand auf die AIDA geht und dort Wellness macht und hinterher kommt die Rechnung und die Kasse macht einen Zuschuss, finde ich einfach lächerlich. Ja. Das meine ich unter Schnäppchenjäger.
Vor allen Dingen kommt ja dann noch eins hinzu. Denn wir haben ja tagtäglich diese Fälle, bei der sich die Leute bei uns melden und sagen, die kriegen zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer, kriegt eben kein Kissen unter seinen Dingen, damit er sich nicht wundlegen kann. Da wird es von der Kasse abgelehnt. Aber gesunde Patienten, die eigentlich nichts brauchen, die kriegen dann noch eine Art Belohnung in Form von einem Couponheft, wo sie dann Leistungen für sich in Anspruch nehmen können. Das ist für mich alles so ein bisschen schizophren.
Machen das die Kassen also aus Konkurrenz, dass man sagt, naja, ich gehe jetzt lieber zu der Kasse, da ist das Bonusheft dicker oder wie ist das zu verstehen?
Es gibt übrigens seit 2007 im April, haben unsere Damen und Herren Politiker nichts Besseres zu tun gehabt, als ein Wettbewerbsstärkungsgesetz mit den Krankenkassen einzuführen. Das heißt im Klartext, die Kassen werden auf der einen Seite zum Konkurrenten und die wollen natürlich viele junge, gesunde Mitglieder und die Alten wollen sie nicht und die Kranken wollen sie auch nicht. Ja, und aus diesem Grund,
die Kosten, ja.
Ja genau, aber das geht ja nicht. Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und wir haben ein Solidarsystem. Und solange die Krankenkasse von allen Geldern nimmt, um das Solidarsystem zu finanzieren, solange geht es so nicht. Dann müssen sie sagen, wir drehen das um, genau wie bei einer Versicherung. Wenn die Leute privat versichert sind, dann kriegen die einen Bonus, wenn sie nicht zum Arzt gehen. Aber das ist eine andere Finanzierungsform und das ist eine andere Versicherungsform, wie eine gesetzliche Krankenkasse, weil ich bin ja verpflichtet. 70 Millionen sind versichert in der gesetzlichen Krankenkasse. Also ich kann mir das ja gar nicht raussuchen. Wenn jemand zum Arbeiten geht, dann ist er in der gesetzlichen Krankenkasse. Und alle diese Dinge werden ihm übergestülpt. Und ich kann jedem raten, ganz genau hinzuschauen, vor allem diejenigen, die wirklich chronisch krank sind und die schwer krank sind, die werden ab 1. Juli, wenn sie mal wieder ein Rezept brauchen, für bestimmte Medikamente ganz schön dumm aus der Wäsche schauen, weil da wurde etwas geändert. Übrigens gerade wieder mal in der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft, das passiert immer in solchen Geschichten, hat gar keiner gemerkt. Das merken sie jetzt erst, wenn sie mit ihrem Dauerrezept, das sie einfach brauchen aufgrund ihrer Diagnose, in die Apotheke gehen und sie haben Pech und haben dann diese Medikamente, die geändert wurden, dann haben sie vorher bis zum 1. Juli 10 Euro Zuzahlung für das Medikament. Ja. Und jetzt zahlen sie 60 bis 70 Euro. So, und da habe ich natürlich jeden Tag Dutzende von E-Mails oder Anrufen oder Briefe, in denen mir praktisch Leute, die einfach wenig Geld haben, die müssen dann wieder zum Arzt gehen und betteln, dass sie ein Kreuzli kriegen. Da müssen sie wieder so wie Toes runterlassen. Kriegen sie es oder kriegen sie es nicht? Das entscheidet dann wieder die Krankenkasse.
Also das mit dem Fuß, mit der Fußball-WM, das hat ja System.
Das hat System.
Ja, das ist, da hat man ja jetzt versucht, das Fracking durchzudrücken.
Ganz genau.
Ja, das
übrigens, in Oberbayern haben sie es ja auch. Die Probebohrungen sind durchgegangen, zack, im Sinne von in dem Moment, wo alle geschrien haben, Tor.
Ja, ich würde sagen, wir machen ein kleines bisschen Musik zwischendurch und dann wird man uns mal diese ganzen Sachen noch ein bisschen genauer angucken. Also erst auch mal den Verein nochmal und was ihr da so macht und die Taktik, nenne ich es jetzt mal, wie das alles so weitergeht.
Um nochmal vor der Musik anzuknüpfen, das ist zum Beispiel auch ein Grund gewesen, weshalb wir diese Bürgertreffs gegründet haben, damit die Leute sich informationstechnisch austauschen, ja, oder zum Beispiel Erfahrungen mitteilen, die sie selber gemacht haben, im negativen, aber auch im positiven Sinne, und die anderen sich darauf einstellen können. Und das funktioniert nach wie vor, weil in der Berichterstattung, die nach draußen gelangt, muss ich natürlich auch den Medien mit einer Mitschuld attestieren, denn uns wird berichtet, dass man in Grönland Kartoffeln anbauen kann in einer riesen Reportage, aber das, was 80 Millionen Bundesbürger zum Nachteil gelangt, das wird nur am Rande in ein, zwei Nebensätzen behandelt, was die Regierung zwischen diesen Sportereignissen gegen die Bevölkerung entschieden hat. Im Gesundheitswesen, aber auch in anderen, vielen anderen Bereichen.
Warum ist das so? Was meinst du?
Warum das so ist? Ganz einfach, weil wir wirklich flächendeckend für dumm verkauft werden und weil wir es auch zulassen. Das ist ja genau das, warum der Bürgerschulterschluss auch diese breite Basis hat. Weil irgendwie, es ist ja so, dass wir nicht alle doof sind. Dass wir zwar manchmal oberflächlich sind, aber wir sind natürlich auch von der Information in sowas von überladen, dass du teilweise in deinem eigenen Alltag das gar nicht mehr auf die Reihe kriegst, dich wirklich zu interessieren. Und das war mit ein Grund bei Bürgerschulterschluss, falls wir gesagt haben, wir müssen das anders organisieren. Und da, muss ich sagen, bin ich auf einmal dann zum Technikfreund geworden, wo ich am Anfang gar nicht so dafür war. Aber jetzt bin ich froh, dass es zum Beispiel E-Mails gibt. Ich merke diese Informationen, gebe ich weiter, meine Recherchen gebe ich weiter an diese über 700 Kontaktpersonen. Und die verteilen das in ihren Regionen. Ja, sie suchen sich ein Thema raus und sagen dann, okay, das machen wir, Hartwig, hast du was für uns? Und dann kriegen die das. Und auf einmal wird, darum heißt die Webseite übrigens Patient informiert sich, also www.patientinformiertsich.de. Und über die Seite macht man Veröffentlichungen, aber genauso gut machen sie natürlich über E-Mail an die einzelnen Personen. Und ich kriege wieder viele Fragen, kann mich darum kümmern, recherchiere das und gebe dann diese Recherchen weiter. Und so kriegt es in der Fläche auf einmal einen anderen Informationsfluss.
Renate, du hast jetzt für mich so ein Stichwort geliefert für dumm verkaufen. Das ist so eine Redensart, aber da steckt auch das Wort verkaufen drin. Das hat doch alles was mit Geld zu tun, dass man einen für dumm verkauft. Weil doch derjenige, der einen für dumm verkauft, Kohle machen.
Also ich rede jetzt von den Politikern.
Ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel der Herr Gröhe, unser neuer Gesundheitsminister, der hält uns für komplett blöd. Weil das, was der hier die ganze Zeit erzählt, die letzten Wochen, da bin ich einfach nur sprachlos, dass dem nicht mal wirklich einer richtig in die Parade fährt. Vielleicht soll dieses jetzt mal machen.
Ja,
weil er hat nämlich
fass doch mal zusammen, was der also jetzt zum
Beispiel
gesagt hat.
Ja. Gibt's jetzt, er sagt, wir haben, ganz eindeutig haben wir, sagt er, und darauf beruft er sich immer, Ärztemangel. So, jetzt gehen wir uns immer beim Geld. Der Herr Gröhe hat einen Auftrag. Mir hat es sowieso gewundert, dass der Gesundheitsminister wurde. Weil der hat ja von dieser Materie bis zu dem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt, außer, dass er irgendwo mal in einem Verein war, wo Pflegegeschichten gemacht wurden. Der macht alles im Auftrag. Das, was jetzt rauskommt, die immer mehr um sich greifende Privatisierung unseres Gesundheitswesens. Diese Planung liegt schon Jahre, seit Ulla Schmidt liegen die in der Schublade. Und jetzt kommt eins nach dem anderen raus. Zum Beispiel heißt jetzt, wir haben zu wenig Ärzte und jetzt müssen wir schauen, dass die ambulante Versorgung in die Krankenhäuser verlagert wird. So, und wenn ich jetzt zurückschaue auf mein erstes Buch 2008, was ich da recherchiert habe, der verkaufte Patient, da habe ich gewarnt davor, dass wir MVZs kriegen, medizinische Versorgungszentren, die eben nach der Ökonomisierung geleitet werden, also Gewinn und Verlust und nicht mehr Patient und Mensch. Also 2008 habe ich das dokumentiert in 350 Seiten, in Hunderten von Vorträgen. Jeder hat mir angeschaut und hat gesagt, was will die eigentlich? Jetzt haben wir es. Jetzt kommt der Herr Gröhe ganz offiziell, zuerst war es immer sehr schleichend, aber seit der Herr Gröhe da ist, sagt er ganz eindeutig, wir müssen jetzt die ambulante Versorgung der Patienten, das heißt, wir gehen aus der Haustür raus und haben in unserer Region alle unsere Ärzte, entweder einen Hausarzt oder einen Facharzt. Ja. Also das sind wir gewöhnt. Vielleicht ist auch deshalb das Desinteresse da, weil wir das gar nicht spüren, was da um sich geht. Es gibt natürlich im Moment diesen Ärztemangel, den die propagieren noch gar nicht. Aber es gibt die Diskussion um Honorare. Und jetzt streiten hinter den Kulissen, ich bin in einem Ärzteforum, wo nur Ärzte sind und ich sehe, was die sich da gegenseitig an den Kopf schmeißen, da sehe ich, es geht nicht um den Patienten. Es geht auch nicht um die Versorgung, was die uns da dauernd erzählen, sondern es geht schlicht, und jetzt sind wir bei dir, um Geld. Es geht schlichtweg um Kohle. Die diskutieren, seit 2 Jahren haben wir diese 10 Euro Praxisgebühr nicht mehr. Und da bohren jetzt Funktionäre der Ärzte schon jahrelang rum. Man muss es ändern. Jetzt lese ich euch mal was vor, was heute in diesem Forum war. Nicht nur im Fußball stehen wir an der Spitze, auch bei den Arztbesuchen ist Deutschland Weltmeister. Über 18 Mal im Jahr besucht jeder gesetzlich versicherte Bundesbürger durchschnittlich den Arzt. Aber in wie vielen Fällen ist der Arztbesuch eigentlich überflüssig? Wie oft kommen Patienten mit Nichtigkeiten und Bagatellerkrankungen in ihre Praxis? Könnte eine stärkere finanzielle Eigenbeteiligung die Lage verändern? Und ich habe die ganzen Unterlagen nicht nur im E-Mail gesehen, sondern ich habe sie ausgedruckt in Ordner. Und unterm Strich steht eins. Als die 10 Euro weg waren, Praxisgebühr, die ja an die Kasse geflossen sind, gab es die Diskussion bei den Ärzten, sie wollen praktisch am liebsten pro Arztbesuch von jedem Patienten noch 10 oder 15 oder 20 Euro. In diese Richtung läuft es, das ist von heute.
Also die wollten es dann selber, direkt?
Die wollten das, sie wollen es, nicht wollten. Sie wollen es immer noch. Sie wollen es, Cash in die Tasche, ganz genau. Also, und jetzt drehen wir den Spieß um, der gesetzlich Versicherte. Und das sage ich so lang, bis es jeder verstanden hat, ist der Finanzier dieses Gesundheitswesens. Denn diese 190 Milliarden im Jahr, die kommen zusammen, jeder soll doch mal bitte seinen Lohnzettel anschauen und soll drauf schauen, wie viel Krankenkassenbeitrag er im Monat zahlt. Aus der Summe dieser vielen wird die Summe 190 Milliarden. Und wir haben keine Kontrolle darüber, was mit diesem Geld ist. Ich kann jetzt nur ein viel schlagkräftigeres Beispiel sagen. Wenn jemand sich erinnert, wir hatten vor ungefähr einem Jahr eine Diskussion, dass die Krankenkassen inklusive dem Gesundheitsfonds 32 Milliarden Überschuss haben. 32 Milliarden Überschuss in diesen Kassen. Letzte Woche ging die Diskussion los, nachdem der Herr Gröhe angefangen hat. Wir müssen da was ändern, wir müssen da was ändern. Kam auf einmal die Krankenkasse und sagt, ja, wir haben ja inzwischen, geht das Geld weg wie warme Semmeln. Wir sind schon wieder an der Grenze und die ersten Kassen von den 134 Kassen, die wir haben, sagen schon, wir sind im Defizit. Was steckt da dahinter? Wir lesen ja immer nur die Schlagzeile. Und jetzt sage ich mal, was da dahinter steckt. Der Herr Gröhe hat im Bundestag durchgedrückt, dass unser Kassenbeitrag um 0,9% gesenkt wird. Kann sein, dass wir uns jetzt alle freuen. Was wir nicht mehr wissen oder nicht mehr registrieren, dass mit genau diesem Gesetz die Krankenkassen die Zusatzbeiträge, wenn sie ihnen das Geld nicht langt, frei entscheiden können und abziehen können von uns Kassenpatienten. Und wir können uns nicht mehr wehren. Also wenn die eine Kasse sagt, uns fehlt Geld, ihr müsst jetzt einfach so und so viel Prozent mehr zahlen, dann dürfen die das abziehen vom Lohn schon oder von jedem, ohne dass der fragen kann, warum habt ihr zu wenig Geld? Die Transparenz fehlt. Also im Grunde sind wir diejenigen, die das Geld in den Topf schmeißen, aber diejenigen auch, die wieder geschlachtet werden, wenn das Geld nicht langt. Und keiner kontrolliert, was die Kassen mit dem Geld machen.
Und das ist eine einseitige Geschichte, denn der Beitrag der Arbeitgeber ist festgefroren. Das heißt, wenn die Kassen zu wenig Geld haben und die Beiträge erhöhen müssen, geht es nur zu Lasten der Angestellten, der Mitarbeiter, nicht des Arbeitgebers, wie es in der Vergangenheit so war. Jeweils zur Hälfte. Nein, nur von diesem Beitragszahler aus wird der Beitrag erhöht, nicht vom Arbeitgeber.
Und jetzt bin ich bei für dumm verkauft. Uns wird jetzt sind wir beim Schnäppchenjäger und dumm verkauft. Weil uns wird jetzt klar gemacht, freudig, das ist ja schon Marketingstrategie, was die da machen. Wir senken, wir, der Herr Gröhe, die CDU, CSU und die SPD, wir senken den Kassensatz um 0,9%. Und wir freuen uns alle. Ha, 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 jetzt ist der Kassensatz runter. Und jetzt warten wir ein halbes Jahr, dann können wir da nochmal drüber reden, weil das wird kein halbes Jahr mehr dauern, bis die ersten Kassen kommen und die Zusatzbeiträge verlangen. Und das merken die dann alle erst auf ihrem Lohnzettel, wenn sie überhaupt hinschauen, ob sich dieser Beitrag geändert hat oder nicht. Von 100 Leuten, wenn ich 80 frage, die wissen nicht von ihrem Lohnzettel, was sich da geändert hat am Kassenbeitrag. Die gucken gar nicht. Die gucken halt immer unten, was netto und was auf dem Konto ist. Aber die Zahl bei den Kassenbeiträgen, die kontrollieren die wenigsten Leute.
Oder ein anderes Beispiel. Jetzt habe ich in den Medien gelesen, dass die Reallöhne gestiegen seien. Schön. Nur unterm Strich wird denen nicht viel bleiben, wenn sie nächstes Jahr ihren Lohnsteuerausgleich machen werden. Weil durch die ganzen Verteuerungen, sei angefangen vom Strom bis hin zur Krankenkasse, wird alles schlagartig erhöht werden. Spätestens nächstes Jahr wird jeder am Geldbeutel spüren.
Was mir jetzt so unangenehm noch in Sinn kommt, weil ja immer gerade diese ganzen transatlantischen Abkommen oder was so hinter verschlossener Tür, der Paul, der hebt sich schon Kopf, das könnte sich ja, oder ich fürchte, das wird sich ja aufs Gesundheitswesen auswirken, also, dass dann halt, sage ich jetzt mal, amerikanische Konzerne so da reindrängen, dann da mitmischen, dass Aktien oder so Zockereien dann da noch abgehen und dann womöglich noch ganze Kassen in Sand gesetzt werden, komplett. Ja, also denke ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn mit
das,
60.
Das denkst du garantiert richtig. Und zwar genau das habe ich auch schon 2007 und 2008 immer wieder gesagt. Ich will keine Amerikanisierung unseres Gesundheitswesens. So, und wenn jetzt genau das eintritt, was wir befürchten, die sich vielleicht bewusst mit dieser Art von Politik auseinandersetzen, dann werden die amerikanischen Konzerne kommen und sie können dann klagen, wenn sie bei uns keinen Stich machen. Das ist ja genau dieses Freihandelsabkommen.
Klagen, ja, genau dieses Klagen.
Sie können klagen und sie werden klagen. Sie werden klagen. Ich kann euch jetzt ein Beispiel sagen von Ulm. Fresenius ist ein Konzern. So, und dieser Konzern hat mehrere eigene Geschäftsfelder. Eins davon ist zum Beispiel, dass er Krankenhäuser aufkauft und er hat eben jetzt vor ein paar Monaten erst 40 Krankenhäuser von der Rhön AG gekauft. Das ist derjenige, der die meisten privatisierten Krankenhäuser jetzt hat. Er hat aber gleichzeitig, vertreibt er Dialyseartikel, da ist er ganz groß, da ist er in Amerika ganz groß geworden als Konzern. Und er vertreibt auch zum Beispiel Zusatznahrung bei Patienten. Und er hat jetzt einen Vertrag gemacht mit Zahna in Ulm, mit der Reha-Klinik. Es sind aber auf dem Papier eigentlich Konkurrenten. Zahna ist ein privater Krankenhauskonzern und Fresenius auch. Und eine dieser Tochterfirmen von Fresenius hat jetzt, die Schulung der Krankenschwestern war erst gestern, wird dort als Anbieter jetzt reingenommen. Und so wird eins nach dem anderen, übrigens bei der Zahna-Klinik, Reha-Klinik Ulm, also Uni-Reha-Klinik, da ist ein Teil, ist die Stadt Ulm beteiligt, ein Teil ist Uniklinik beteiligt und natürlich Zahna. Und das sind diese schleichenden Prozesse, die niemand mehr mitkriegt. Warum machen die Krankenschwestern in Ulm immer wieder ihren Flashmob? Legen sich auf die Straße und sagen, die Pflege liegt am Boden. Und wir laufen dran vorbei und überlegen uns, was machen denn die da? Natürlich werden wir es erst erleben, wenn irgendjemand im Krankenhaus liegt aus unserem Freundes- oder Verwandtenkreis oder wir selber. Und dann wissen wir, warum die da liegen. Dann kommen die Schwestern aber zu mir und sagen, das ist und das ist und das ist passiert, aber wir haben Angst, wenn wir was laut was sagen, dass wir rausgeschmissen werden. Also da kommt jetzt noch die Existenzangst dazu. Und ich behaupte, dass im Gesundheitswesen die Lobbyisten aus der Pharmaindustrie, die Lobbyisten aus der Gesundheitsindustrie im Sinne von also Krankenhausaufkäufe, die AGs, die Aktiengesellschaften, dass die Konzerne längst das Sagen haben. Längst. Das, was wir in der Politik sitzen haben, inklusive bis runter in die Landtage, das ist alles nur Makulatur.
Mir fällt jetzt noch so ein unschönes Beispiel ein, also auch wenn es so gerade um Gesundheit und Aktien und Zeugs geht. Man kennt ja, dass zum Beispiel drauf spekuliert wird, dass mal irgendwo eine Missernte auftritt. Das kennt man ja. Ja, da wird spekuliert, okay, und wenn eine Missernte kommt, dann macht irgendjemand Reibach. Ja. Und jetzt habe ich gehört, beziehungsweise auch irgendwo gelesen, weiß nicht, ob es das immer noch gibt, in den USA gab es mal Optionen, das hing im Zusammenhang auch mit Lebensversicherungen, so nach dem Motto, da wurde darauf spekuliert, dass die Versicherten früher den Löffel abgeben. Und dann hat jemand Reibach gemacht. Leider ist die Statistik nicht aufgegangen. Die Leute sind älter geworden als gedacht. Das heißt, diese Geschichte ist dann, sage ich jetzt mal, Gott sei Dank abgeschifft. Aber allein schon der Gedanke, das ja, da zieht es einem doch die Schuhe aus, oder?
Da kann ich genauso gut den Spruch sagen, sozialverträgliches Frühableben.
Ja, den kenne ich auch noch.
Umso länger wir diskutieren über eine ältere Gesellschaft, und umso mehr Stiche kommen, dass praktisch alt gegen jung gegen alt aufgehetzt wird, umso älter die werden, umso weniger bleibt uns. Das kann man ökonomisch sicher diskutieren. Aber man kann es nicht menschlich diskutieren. Weil ich glaube immer noch, dass das nicht der Hebel ist, weil wir alle älter werden. Der Hebel ist, dass es ihr überwiegend Gewinner gibt, dass die Gewinne privatisiert werden, und die Verluste sozialisiert werden, das ist das Problem.
Das haben wir ja an die Banken.
Und darum ist der Spruch von Paul richtig.
Nicht nur bei den Banken, auch bei den Atomkraftwerken. Die haben nämlich das raffinierte Konstrukt geschaffen, dass sie verpflichtet sind vom Gesetz her, bis 2022 müssen die ja dafür gerade stehen. Jetzt haben die aber jetzt schon Tochtergesellschaften gegründet, genau das bis zum Jahre 2022 diese Abkommen bestehen und danach werden wir wieder die Dummen sein, weil nämlich die Nachlasten der Atomkraftwerke, die Profite haben sie schön eingeschoben und die Nachlasten werden natürlich wieder auf unseren Schultern liegen und auf den Schultern unserer nachfolgenden Generationen. Und drum stimmt auch meine Formel, die ich immer wieder schon gebetsmühlenartig wiederhole: Gier, Geiz und Egoismus ist gleich Dummheit. Und das kann ich auf jeden einzelnen Lebensbereich, wirtschaftlichen oder politischen Bereich übertragen. Und ich werde immer einen Treffer landen. Die Formel stimmt immer.
Ich muss jetzt mal durchschnaufen. So. Radio Free FM, die Plattform mit Rudi Arnold und bei mir zu Gast heute Renate und Paul Hartwig, die waren ja im März schon mal da und es geht auch heute wieder im Wesentlichen um die Fragen des Gesundheitswesens. Mir ist ja vor der Musik so ein bisschen, ja, ziemlich anders geworden, deswegen habe ich auch gesagt, ja, die Musik sollten wir jetzt mal einspielen, so, ich brauche jetzt mal so eine Art Pause. Und mir ist während der Musik so ein Spruch eingefallen von Frank Zappa, wenn ich ihn so sinngemäß richtig wiedergebe, hat er gesagt, ja, die Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Ja, wenn ich euch so höre, könnte man meinen, das trifft auch auf das Gesundheitswesen zu.
Was, dass das die Unterhaltungs...
Ja, die Politik, die Unterhaltungsabteilung ist.
Naja, der Rüstungsindustrie, aber der Lobbyisten aus der Gesundheitsindustrie, das stimmt hundertprozentig.
So meinte ich es.
Ja, das ist auch so.
Also für mich ist die Politik, was dieses Gesundheitswesen angeht, für mich ist die Politik die Exekutive der Lobbyisten im Gesundheitswesen. Nichts mehr und nicht weniger. Wenn wir da mal weiter ausholen in die Vergangenheit, dann werden wir immer wieder feststellen, dass Politiker einen bestimmten Ministerposten haben und nach ihrer Amtszeit dann plötzlich schwuppdiwupp genau in diese Industrie verschwunden sind, die sie vorher propagiert haben.
Tja, jetzt brauchen wir natürlich Beispiele. Also jetzt aus dem Gesundheitswesen, ich habe ja jetzt gerade gesagt, die Unterhaltungsabteilung, womit werden wir denn gerade sonst noch unterhalten, außer mit versteckten Beitragserhöhungen?
Unterhalten?
Ja, ich meine jetzt, ja, ist, wie ich es meine.
Also du meinst jetzt so zwischen den, ich sage es immer wieder, wir werden einfach schlichtweg für dumm verkauft. Ich sehe es jeden Tag, wenn ich in der Früh mein E-Mail aufmache, dann sehe ich einfach, dass die Leute zwar spüren, da ist irgendwas, aber sie wissen nicht, was sie da machen können. Und wenn wir sehen oder wir hören, was hast du gesagt, im Radio kann man aus dem viereckigen...
Also ich habe da immer so einen schönen Spruch auf Lager, den ich immer so gebetsmühlenartig auch immer ständig wiederhole. Jedermann weiß ja, dass man aus viereckigen Rundfunkempfängern Radio hören kann. Aber ich habe noch nie im Radio eine Show gesehen. Ist das die neue Form von Redefinition der Begriffe oder muss ich mich da anders orientieren?
Die Radioshow. Nee, wir machen jetzt hier keine Show. Also bei uns gibt es was zu hören.
Also zum Beispiel stelle ich fest, dass wenn jemand krank wird und will den Bereitschaftsdienst, um jetzt einfach mal beim Gesundheitssystem zu bleiben, um auch mal ein paar Informationen unter die Leute zu bringen, dann ruft man einfach diese Nummer an, wo der Bereitschaftsdienst dann aktiviert wird und dann kommt ein Arzt, dann klingelt und dann kommt der Reihe. Welcher Patient fragt den Arzt, Sie, passen Sie auf, mir ist schlecht, ich kann meinen linken Arm nicht heben, ich habe keine Ahnung, ich habe Herzbeschwerden, ich habe egal was immer. Hat jemand schon mal den Arzt gefragt, was sind Sie eigentlich für ein Arzt? Wann haben Sie das letzte Mal irgendwie so allgemein jemanden untersucht? Käme doch kein Mensch, der krank ist und einen Bereitschaftsdienst hat, auf die Idee. Aber es ist inzwischen so, dass die Bereitschaftsdienste geändert wurden und inzwischen eine Riesendiskussion entbrannt ist, nur kommt sie hier nicht an, bei der Bevölkerung, dass zum Beispiel ärztliche Psychotherapeuten, die 10, 12, 20 Jahre überhaupt nie mehr was anderes gemacht haben wie Psychotherapie, auf einmal zum Bereitschaftsdienst gezwungen werden. Und dann stehen die beim Patienten und er sagt, ich habe Bauchweh. Und er überlegt sich dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
was mache ich psychisch. Das ist psychisch.
Das ist nicht psychisch. Das
nein,
ist,
nein, das war jetzt
so. Nein, da kommen zwei Personenkreise aufeinander, die beide Angst haben. Der eine denkt,
ja, klar.
Ich habe Schmerzen, ich brauche Hilfe. Der andere hat Angst, wenn er den sieht, dass er ihn falsch behandelt. Und dann habe ich so eine Psychotherapeutin, die hat dann bei ihrer kassenärztlichen Vereinigung gesagt, dass sie Angst hat. Das fand ich auch sehr fair, weil sie eben schon seit 15 Jahren keine Weiterbildung gemacht hat in Allgemeinmedizin oder in außer Psychotherapie nichts gemacht hat. Und sie hat einfach Schiss. Und dann, weil sie Angst hat, sie versagt. Ja, klar. Und dann hat man ihr bei ihrer kassenärztlichen Vereinigung gesagt, das braucht sie keine Angst haben. Sie braucht nur eine gute Haftpflichtversicherung. So, und das sind dann die Stunden, wenn ich solchen Leuten gegenüber sitze oder gegenüberstehe, ist ja wurscht, am Telefon, mit denen ich rede, dann spüre ich auch letztendlich meine eigene Hilflosigkeit. Weil da könnte ich ja praktisch nur noch draufhauen. Auf den Tisch, dass es dann irgendwo in der kassenärztlichen Vereinigung derjenige, der hinterm Schreibtisch sitzt, wirklich irgendwo eine draufkriegt. So, und dann sage ich so, jetzt will ich das von Ihnen eidesstattlich. Und dann kommt die nächste Schiene, dann kommt die Angst. Dann sagt sie, die haben so Macht, diese Funktionäre, dann können die mir irgendwas nein brummen, Regress oder was weiß ich was. Und dann habe ich gesagt, genau das ist der Punkt. Und diese Art von Feigheit, darum komme ich eigentlich mal zu dem Punkt, warum ich teilweise da auch sehr, sehr massiv werde und teilweise auch aggressiv in meiner Rhetorik. Das liegt daran, weil ich sehe, dass es diese Zivilcourage nicht mehr gibt. Mein Vortrag heißt inzwischen Abenteuer Zivilcourage, weil ich feststelle, dass wir alle nur noch schauen, wo kriege ich was für mich und der Nächste neben mir, der interessiert mich schon gar nicht mehr. Und wenn ich das multipliziere auf die ganze Gesellschaft, dann brauchen wir uns über manche Dinge, die in dieser Gesellschaft passieren, einfach nicht mehr wundern. Das fängt übrigens im Kindergarten an. Das ist in der Bildungspolitik, das ist in der Gesundheitspolitik, das ist in der Steuerpolitik. Wir nehmen es an und wir sagen, mach mal, Hauptsache mir geht's gut. Da gibt es ja diesen Spruch von dem Heiliger St. Florian, verschon genau. Mein Haus, zünd andere an. Und ich glaube, das ist durchgängig inzwischen normal, diese Haltung. Und gegen diese Haltung rebelliere ich auch.
Was mir jetzt auch noch so ein bisschen einfällt zu dieser ganzen Geschichte, ich weiß nicht, wie es dir da schon ergangen ist. Manchmal hat man so den Eindruck, dass die Leute, die jetzt Probleme oder Missstände anprangern, dass die Schwierigkeiten kriegen und nicht die Scheiße gebaut haben. Wie siehst du das? Oder wie seht ihr das?
Das sehe ich nicht so, das erleben wir seit 20 Jahren. Egal welches Thema, wir haben ja andere Themen auch schon gemacht. Und es war immer so, in dem Moment, wenn du praktisch den Scheinwerfer da drauf haltest und sagst, was ist das eigentlich? Das ist ja genau das, was ich jetzt zum Beispiel auch mache mit diesem Gesundheitssystem. Es geht doch nicht in der Auseinandersetzung zwischen Arzt und Patient, sondern das ist doch eine Systemfrage. Wer hat denn dieses System, so wie es jetzt ist, geschaffen? Wer ist abhängig in diesem System? Das sind die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen kommen von der Politik. So, und dann kommen die Funktionärsebene. Dann kommt die Funktionärsebene bei den Krankenkassen und dann kommt die Funktionärsebene bei den Ärztefunktionären. So, und die überall irgendwo einen Job haben, das ist wie eine große Korruption. Also wenn es wirklich Korruption greifbar gibt, dann ist es im Gesundheitswesen. Das ist so definitiv sicher, wie ich das jetzt, das kann ich beweisen, seit 2008 nach dem Olympiastadion wurde den Ärzten schlichtweg ein Selektivvertrag versprochen in Bayern, wo sie auf einen Schlag pro Patient 40 Euro mehr kriegen. Bedingung war, dass sie sämtliche Plakate aus den Praxen tun, die von uns waren, von Bürgerschulterschluss, die aufgeklärt haben und dass sie mit uns keine Veranstaltungen mehr machen. Und soll ich dir was sagen? Von 100 haben 99 Ärzte mitgemacht.
Also abgehängt oder bei euch mitgemacht?
Na, nicht bei uns mitmachen.
Ja, die 40 das war Euro jetzt eine etwas...
So, und wer jetzt die letzten zwei Tage Zeitungen gelesen hat, vielleicht hat das überlesen. Das war auf jeden Fall in der Neu-Ulmer Zeitung ein Riesenartikel. Schottdorf will den Landtag stoppen. Wenn man das liest, so oberflächlich liest, denkt man, was ist denn das? Der Schottdorf ist einer dieser Monopolisten.
Ist so ein Labor, gell?
Labor. Ja, genau. So, und da geht es um 135 Ärzte. Und die Staatsanwaltschaft hat vor zig Jahren dann auf einmal alles eingestellt. Da geht es knallhart um Korruption. Um sonst gar nichts. Da sind alle beteiligt. Da ist die CSU beteiligt bis zum Anschlag. Und der Schottdorf hat jetzt den Gauweiler als Rechtsanwalt und will jetzt den Landtag stoppen, der einen Untersuchungsausschuss will.
Also um herauszufinden, warum das Verfahren abgeblockt, eingestellt.
Ach
so, eingestellt und jetzt will der Landtag, damit ich das richtig verstehe, jetzt möchte der Bayerische Landtag einen Untersuchungsausschuss einsetzen und der Herr Schottdorf ist jetzt zum Herrn Gauweiler und hat gesagt, Herr Gauweiler, guckt, dass das gestoppt wird.
Ja, vielleicht war es auch die Idee von Gauweiler, weil
der ist schon ja groß. Ich meine, aber das ist jetzt, so habe ich das richtig verstanden.
Der Gauweiler ist der Anwalt, die Kanzlei vom Schottdorf.
Ach so.
So, und wenn ich nach vielen Jahren das eben sehe, jetzt kommt es hoch, viele Dinge sind natürlich da jetzt schon wieder verjährt. Nur man muss jetzt einfach mal genau hinter diese Sätze gucken. Wenn da über 100 Ärzte damals geschmiert wurden, damit sie dort ihre Labor machen lassen, dann war das damals eben auch Korruption. Auch von den Ärzten. Punkt, Ende, aus. Genauso wie die Pharmafirmen irgendwelche Geschenke an die Ärzte machen. Und da gibt es eben eine Gruppe Ärzte, die sagen, wir zahlen unser Essen selber. Und es ist auch eine Minderheit. Und diese Minderheiten, da komme ich wieder auf das, was du vorhin gesagt hast, es sind die Minderheiten, die sich dagegen stellen, die versuchen, zumindest einen Blick darauf zu werfen, dass wir nicht ganz unter den Tisch kehrt werden, die kriegen dann Schwierigkeiten.
Also deckt sich mit dem, was ich gerade gesagt
habe. Hundertprozentig. Nur man muss natürlich dann auch so ein Naturell haben, wie mein Mann und ich. Vielleicht sind wir ja Adrenalin-Junkies, das weiß ich nicht, aber faktisch auf jeden Fall eins, nichts ist tödlicher wie Langeweile. Und wer sich wirklich einlässt in diese Gesellschaft und gesellschaftspolitische Themen aufgreift, dem wird nicht langweilig. Ja, das finde ich schon wieder positiv.
Ja, klar. Wird ja auch jetzt demnächst bei FreeFM auch so eine neue Redaktion mit Mut. Mut, genau. Ihr habt es mitgekriegt. Der Paolo hat sich sicher bei euch angemeldet.
Alle die sich gegen Systeme wenden, also zur Aufklärung der breiten Masse, die haben auch eine breitere Solidarität und Unterstützung verdient. Und wenn jeder mal genau überlegt, wird er feststellen, dass wenn er dieses tut, das zu seinem eigenen Schutz auch macht.
Radio Free FM, die Plattform. Ja, wir machen gerade, oder wir haben jetzt eigentlich die ganze Stunde die Quartalsabrechnung 2014 im Gesundheitswesen gemacht. Für alle, die später eingeschaltet haben, bei mir zu Gast ist Renate und Paul Hartwig. Und im März war es, als ihr zum ersten Mal da wart, da haben wir darüber gesprochen, dass die Renate mit deiner Unterstützung, Paul, ein Buch geschrieben hat. Und das habt ihr in der Schweiz verlegt, ja. Und dieses Buch, das liegt jetzt vor, Der goldene Skalp. Da geht's, also hier steht noch ein bisschen was, wie uns die mafiösen Machenschaften der Gesundheitsindustrie das Fell abziehen. Und wenn ihr euch für dieses Buch interessiert, dann könnt ihr natürlich hier bei uns im Büro anrufen, 0731 938 6284. Und ihr könnt dieses Buch, ja, sage ich jetzt mal, gewinnen im Sinne eines, ja, wer anruft, wer sich dafür interessiert, der Erste, kriegt's. Ja, das, was mir immer wieder so einfällt, was ich immer so draußen höre, egal ob im Kollegenkreis oder im Familienkreis, ja, immer so ein Spruch, schwäbisch gesagt, hat der Storch machtlos vis-à-vis oder da können wir doch eh nichts machen, was sollen wir denn da tun? Renate, was sollen wir denn da tun?
Also jeder muss einfach mal hier sein Hintern selber bewegen, sein Hirn einschalten und vielleicht mal genauer lesen und genauer zuhören, was die uns da hier von der Politik aufs Butterbrot schmieren. Und heute hat unsere Kanzlerin ja ihren 60. Geburtstag.
Glückwunsch,
trotz allem. Ganz genau, Glückwunsch.
Ich bin auch 60, war der neulich.
Auch Glückwunsch. Danke. Ich hoffe halt immer, dass sie mit 63 in die Frührente geht. Auf jeden Fall wäre mir ist wirklich wichtig, dass wir anfangen, oder zumindest auch die nächste Generation, dass wir uns nicht so einzwirbeln lassen, sondern dass wir anfangen, diesen Spruch, da kann man da nichts machen. Genau wie 2008, der zu mir gesagt hat, das geht nicht. Es geht. Es geht. Das Problem ist nur, dass es wir nicht machen. Und darum glaube ich eben, dass dieser Bürgerschulterschluss in der Ebene, wie er jetzt läuft, dass die sich regional selber organisieren, autark. Dass jeder in seinem Gebiet hat ja auch ganz andere Probleme. Und ich sehe auch, dass es sich eben nicht nur immer um Gesundheit dreht, sondern es geht eben, dieses Gesundheitssystem ist eine wichtige Säule unseres Gesellschaftssystems. Und wenn wir das fallen lassen und den Lobbyisten und der Industrialisierung überlassen, dann sind wir verlassen.
Oh, Renate, jetzt fällt mir natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage ein, die ich jetzt wirklich vergessen hätte. Das wäre jetzt natürlich schade, wenn das unter den Tisch gefallen wäre. Wo gibt es jetzt das, wo und wann diesen Bürgerschulterschluss hier in der Region? Das müssen wir
schon wissen. Zusammengeschlossen mit verschiedenen Gruppen, die sich da immer wieder treffen. Aber das gibt es, patientinformiertsich.de, die sollen einfach auf die Seite gehen. Mhm. Und bei mir sich melden und dann sage, kann ich das sagen.
Also patientinformiertsich.de, ist das alles
zusammengeschrieben? www.patientinformiertsich.de, wie man schreibt,
ohne Schwurzkomma kommt immer dran. Ohne Bindestrich
und so. Mit und ohne,
ja,
egal.
Es kommt immer dran. Ja gut, das ist jetzt natürlich eine wichtige Info, dass man sagt, okay, jetzt haben wir ein paar Mal gehört über diese Regionalgruppen und was, wie komme ich jetzt da dran? Das ist mir jetzt noch eingefallen. Ja, habe ich sonst noch was vergessen? Mal einen Blick auf die Uhr, Paul. Hast du noch irgendwas, was dir noch einfällt?
Das letzte Beispiel hat uns auch gezeigt. Ich meine jetzt auch jetzt während der Fußball-WM, wenn man jetzt mal zwischen den Zeilen geguckt hat, welche sozialen Schieflagen wir in diesen Ländern, in den südamerikanischen Ländern haben. Es drehte sich immer um zwei Punkte. Einmal Bildungssystem und dann Gesundheitswesen. Deshalb sind die Leute in Brasilien noch auf die Straße. In Argentinien das gleiche Lied. Ja, und so könnte ich jetzt weit fortfahren. Und wir dürfen eben diese zwei wertvollen Säulen unserer Gesellschaft, Bildung und Gesundheit, nicht privatisieren. wir müssen das in staatlicher Obhut lassen und auch mit staatlicher Lenkung machen. Und zwar vernünftig mit den richtigen Leuten. Sonst riskieren wir genau das, was in Südamerika momentan akut ist.
Ja, Paul, das war jetzt ein, ja, sag ich jetzt mal, gutes Schlusswort. Das hat jetzt, ach, du hast auch noch ein Schlusswort. Ja, ich will jetzt.
Das ist mir jetzt total wichtig. Wir haben ja alle gejubelt hier, Weltmeister. So, und warum sind die Weltmeister geworden? Nicht, weil sie einen Messi haben oder einen, keine Ahnung was, wie sie alle heißen, sondern weil sie im Team gespielt haben, einer für alle und alle für einen. Und vielleicht kriegen wir es hin, regional, dass wir mehr zusammenhelfen. Das wäre mein Wunsch.
Ja, schön, dass ihr da wart. Es war wieder, wie beim ersten Mal, eine wahnsinnig spannende und auch, sage ich jetzt mal, wirklich engagierte Sendung. Und ich freue mich schon auf die Quartalsabrechnung Nummer 3. Das wird dann ja wahrscheinlich irgendwann so im September rum sein.
Ja, genau, noch was anderes.
Es gibt ja noch, wir haben ja gerade, Paul hat es ja gerade gesagt, Bildung, man kann noch genug Sachen abrechnen.
So ja. Ist es.
Also in diesem Sinne, tschüss, Baba, mach's gut, das war die Plattform mit Rudi Arnold.